Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Kann ich, darf ich, soll ich? Das sind doch Fragen, die ziemlich gut zum Jahresanfang passen. Und mein heutiger Gast, der Philosoph Christoph Quarch, hat sich genau mit diesen Fragen in einem seiner vielen Bücher auseinandergesetzt. Und ich freue mich, dass wir gleich zusammen nochmal innehalten, bevor die neuen Bücher des Jahres aufgeschlagen werden und sozusagen mit philosophischem Beistand darüber nachdenken, worauf es denn wirklich ankommen sollte in diesem neuen Lebensjahr. Die ersten Neuerscheinungen des Jahres warten schon darauf, gelesen zu werden, genau wie alle möglichen Vorhaben und Vorsätze umgesetzt werden wollen. So ein neues Jahr ist nämlich für viele Menschen ein guter Anlass, um gute und schlechte Gewohnheiten zu hinterfragen, um Pläne zu schmieden oder einfach mal nachzudenken. Christoph Quarch hat genau das Letzteres also zu seiner Profession gemacht. Er ist Philosoph aus Leidenschaft, so steht's auf seiner Website. Er hat zahlreiche Bestseller veröffentlicht, hält Vorträge. Er spricht regelmäßig im Radio und jetzt auch mit mir. Herzlich willkommen nach Fulda. Schön, mit Ihnen zu sprechen, Christoph Quarch.
Ja, guten Morgen und ein gutes neues Jahr, Frau Gerg.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Wie Danke. Ist das für Sie, so ein neues Jahr? Also ich habe zum Beispiel seit 20 Jahren treffe ich einen meiner besten Freunde und wir ziehen so Bilanz des vergangenen Jahres. Beste Bücher, beste Platten, beste Begegnungen und so weiter. Haben Sie auch solche Rituale?
Ja, die habe ich auch tatsächlich. Also für mich ist auch immer der Jahresübergang so eine gute Gelegenheit, nochmal Rückschau zu halten auf das, was im vergangenen Jahr gelaufen ist. Bei mir sieht das meistens so aus, dass ich gigantische Fotodateienordner sortiere und solche Fotobücher anfertige, die halt so ein bisschen die Erinnerung ans Zurückliegende aufrechterhalten sollen. Und dann geht natürlich der Blick auch nach vorne und die Frage, was wird das neue Jahr bringen? Was sollte sich ändern? Worauf sollte ich meine Schwerpunkte legen? All das sind Fragen, die halt am Ende des Jahres, zu Beginn eines neuen Jahres auf die Agenda gesetzt werden. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir diese Gelegenheiten haben, weil wir Menschen eben auch Wesen sind, die ja über die Möglichkeit verfügen, tatsächlich Neues zu beginnen. Und wir können auf der anderen Seite auch so dem Umstand Rechnung tragen, dass die Zeit, ja die Lebenszeit jedenfalls, durchaus auch zyklisch verläuft und dass wir solche Punkte haben, wo etwas zu Ende geht, wo etwas Neues beginnt, die uns Gelegenheit geben, diese Retrospektion oder auch diese Introspektion vorzunehmen.
Mir ist jetzt aufgefallen, ich habe mal so geguckt in der Statistik, da steht zum Beispiel bei den beliebtesten Neujahrsvorsätzen ganz oben Sparen oder Ernährung und Sport. Und da dachte ich, das sind ja eher so Vorsätze, wo was abgeschafft oder eben so ein bisschen negativ angepackt wird. Sie haben ja ein Buch geschrieben, das heißt Das große Jahr. Da dachte ich, wäre es nicht an der Zeit, sich mal so positivere Sachen vorzunehmen?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, zumal wir auch von der Neurophysiologie wissen, dass es eigentlich besser ist, sich Dinge vorzunehmen, die uns, ja, ich sag mal so, die uns in Begeisterung versetzen können, für die wir brennen, für die wir Leidenschaft entwickeln können. Denn wenn zu einem guten Vorsatz auch tatsächlich so ein Begeisterungsfaktor oder so ein emotionaler Faktor dazukommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass wir diese Vorsätze auch tatsächlich umgesetzt bekommen. Das hat was mit der sogenannten Neuroplastizität zu tun. Das habe ich von den Hirnforschern gelernt, die eben genau dadurch befeuert wird, dass Menschen eben nicht nur willentlich sich etwas vornehmen, sondern dass sie wirklich für etwas brennen, dass sie Leidenschaft entwickeln. Oder wie die alten Griechen, meine großen Freunde, gesagt hätten, dass sie Eros für etwas entfalten, was sie dann wirklich voranbringt.
Und in diesen ganzen Vorhaben, ob jetzt zum Neujahr oder überhaupt, da steckt doch auch so ein tieferer Wunsch drin, sich zu verändern oder vielleicht so sogar zu verwandeln. Liegt das eigentlich so im Wesen des Anfangs?
Ich glaube, ganz unbedingt. Also da könnte ich auch nochmal auf den Begriff des Eros von den alten Griechen zu sprechen kommen, weil das ist im Verständnis der Griechen tatsächlich die Energie, die so der menschlichen Seele innewohnt, die uns dazu antreibt, ja, wir würden vielleicht heute sagen, unsere Potenziale zur Entfaltung zu bringen. Also wirklich auch etwas aus uns zu machen. Der alte Kierkegaard hätte gesagt, zu einem echten Selbst zu werden. Und ich denke, das hat wirklich etwas auch mit der biologischen Verfasstheit des Menschen zu tun, mit unserer biologischen Grundausstattung, die uns eben zu Wesen macht, die nicht darauf festgelegt sind, einen bestimmten genetischen Plan umzusetzen oder, wie man heute sagen würde, einen Algorithmus zu exekutieren, sondern wir sind Wesen der Möglichkeit, die auch Neuanfänge beginnen können. Dazu hat übrigens Hannah Arendt, die wir ja gerade vor wenigen Wochen erst in ihrem 50. Todestag gewürdigt haben, einen sehr schönen Gedanken vorgetragen, nämlich dass der Mensch ausgezeichnet ist durch die Qualität der Natalität, der Gebürtigkeit. Und sie sagte, der Umstand, dass wir geboren werden, also Neuanfänger, als Neuanfänger auf die Welt, in die Welt, zur Welt kommen. Dieser Umstand befähigt uns dazu, eben wirklich auch Neues zu beginnen, uns zu verändern, uns uns zu transformieren, aus unseren Gewohnheiten auszubrechen, um auf diese Weise wirklich zu Selbsten, zu Individuen zu werden oder, um es etwas poetischer zu sagen, zur vollen Schönheit eines Menschen zu erblühen.
Jetzt haben Sie Hannah Arendt schon genannt, die habe ich bei Ihnen auch bei den Vorhaben fürs nächste Jahr gefunden auf Ihrer Website, denn Sie bieten ja auch Veranstaltungen an, Sie sind auch philosophischer Reisebegleiter, da geht es mal ums Wandern in der Schweiz, aber eben zum Beispiel auch um Hannah Arendt habe ich gesehen. Was suchen denn so Leute, die mit Ihnen da auf so eine Reise, sage ich mal, ob es jetzt ein Workshop ist oder eine tatsächliche Reise, ist ja egal, aber was suchen die bei Ihnen?
Ja, allen voran Inspiration. Und Inspiration ist eben etwas, das die Philosophie bis auf den heutigen Tag sehr gut bieten kann. Hannah Arendt übrigens ist gerade in heutigen Zeiten ganz hervorragend dazu geeignet, weil sie wie kaum eine andere Denkerin oder ein Denker des 20. Jahrhunderts eine wirklich tragfähige und belastbare Theorie der Demokratie vorgelegt hat. Und das ist ja auch ein Thema, das wir heute unbedingt diskutieren müssen. Nein, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist schon, die Menschen suchen Inspiration. Sie suchen vielleicht nach dieser eigentümlichen und doch in unserer Welt so schwer zu findenden Ressource des Geistes, um mit dieser geistigen Welt Kontakt aufzunehmen und von ihr begeistert zu werden. Und oft geht es schon auch darum, dass dahinter der Wunsch steckt, irgendetwas anders zu machen in seinem Leben oder nochmal neue Horizonte zu erschließen. Gerade bei meinen Reisen, die ich für die Wochenzeitschrift Die Zeit mache, habe ich halt es öfter auch mit einer älteren Klientel zu tun. Das sind dann Menschen, die halt zum Ende des Lebens nochmal die großen Sinnfragen bereden wollen. Und das geht eben sehr gut, wenn man sich da nicht nur mit philosophischen Texten, sondern auch mit anderen Menschen verständigt, die auch an diesen Themen arbeiten. Also ich gehöre zu denen, die davon überzeugt sind, dass wir eigentlich am ehesten inspiriert werden, am ehesten auch in unserer persönlichen Potenzialentfaltung weiterkommen, wenn wir das Gespräch suchen, die Konversation, ob das jetzt mit einem alten Text ist oder mit einem anderen Menschen, ist eigentlich gleich viel, aber dass wir wirklich uns auf andere Gedanken bringen lassen. Und das ist das, was ich in meinen Veranstaltungen anzubieten versuche.
Ich wollte gerade sagen, Begegnung kann ja auch heißen und Inspiration, dass man auf ein tolles Buch irgendwie kommt und sich da irgendwie von inspirieren lässt. Machen wir hier ganz richtig, dass wir irgendwie Bücher empfehlen, nicht?
Ja, unbedingt. Ich meine, eine gute Lektüre ist wie eine Reise. Ja. Sie öffnet andere Welten oder sie gibt uns neue Horizonte. Und das ist eben etwas, von dem ich zutiefst überzeugt bin, dass das für uns Menschen ganz wichtig ist. Dass wir eben uns auch durch Literatur oder eben auch die Begegnung mit dem anderen Menschen oder auch mit einer anderen Landschaft, mit einer anderen Kultur, dass wir uns eben durch diese Begegnung neue Horizonte erschließen können. Mein philosophischer Lehrer Hans-Georg Gadamer, der sprach immer davon, dass es im Leben darauf ankommt, solche Horizonterweiterungen, Horizontverschmelzungen vorzunehmen. Und dafür ist die Literatur natürlich ein vorzügliches Medium, wie im Übrigen aber eigentlich jede Form von Begegnung mit Kultur. Nur muss ich vielleicht eines sagen, ob das Ganze tatsächlich dazu führt, dass wir dann auch, neue Aufbrüche wagen, hängt sehr davon ab, mit welcher Haltung wir uns halt auch der Literatur zuwenden. Denn wenn wir in so einer Konsumentenhaltung verharren und eigentlich Literatur nur verwenden, um uns in unseren liebgewonnenen Denkgewohnheiten bestätigt zu sehen, dann wird das Potenzial der Literatur eigentlich unterschätzt. Aber wenn wir uns, oder unterlaufen, müsste ich sagen. Aber wenn wir uns wirklich offen halten, uns auch mal durch Literatur oder durch eben andere Formen von Kulturwahrnehmung dazu bringen lassen, aus unserer Komfortzone rauszukommen, aus dieser Ego-Bubble herauszubringen, dann ist nicht nur für uns persönlich, sondern auch für die Gesellschaft was gewonnen.
Und ist das denn auch quasi so ein Grundprinzip von Lebenskunst? Also führt das zu einem gelingenden Leben, wenn man das kann? Also sich eben auch selbst zu hinterfragen in der Begegnung mit Natur, mit Literatur, mit anderen?
Unbedingt. Ich glaube, das ist die eigentliche Essenz eines guten Lebens. Nach meinem Verständnis lässt sich eigentlich das Leben als eine große Konversation beschreiben, als ein Gespräch, eine ständige Interaktion zwischen Mensch und Welt. Das beginnt schon auf der physiologischen Ebene mit dem Stoffwechsel. Ja, wir sind darauf angewiesen, dass wir von außen Energie und Nahrung aufnehmen. Aber das Gleiche gilt eben auch für die Seele und für den Geist. Auch da brauchen wir die Begegnung mit dem anderen, die Ansprache durch das andere, was dann eben auch in uns wiederum eine Antwort erwartet oder verlangt. Also mit Martin Buber, den ich auch sehr schätze, könnte man sagen, Leben heißt angeredet werden. Und die Verantwortung von uns Menschen als Menschen liegt eben darin, dem Anspruch des Lebens, der an uns ergeht, die richtige Antwort zu geben. Eine individuelle Antwort, vielleicht nicht nur die Antwort zu geben, sondern selbst eine Antwort zu sein. Und genau das ist es ja, was uns wachsen lässt, was uns am Ende des Tages vielleicht auch so etwas wie menschliche Größe ermöglicht, dass wir eben in der Lage sind, auf das, was die Welt von uns erwartet, was andere Menschen von uns erwarten, was die Gesellschaft von uns erwartet, vielleicht auch die Natur, die stimmigen und richtigen Antworten zu geben.
Jetzt besteht ja da aber große Angst, auch bei vielen, auch vielleicht nicht zu Unrecht, dass eben vor allem junge Leute, aber überhaupt durch die digitale Welt, durch Social Media, gar nicht mehr so echte Kontakte haben. Also wir denken dran, Australien hat gerade ein Social Media Verbot für unter 16-Jährige beschlossen. Halten Sie das für einen guten Weg, die jungen Leute dazu zu bringen, doch auch mal wieder mehr so ins echte Leben zu gehen und sich da irgendwie zu verknüpfen?
Ganz ehrlich, ja, ich halte das wirklich für den richtigen Weg. Ich glaube tatsächlich, dass Social Media diesbezüglich viel Unheil angerichtet haben. Natürlich steckt auch viel Potenzial da drin. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Aber wenn eben Social Media den Effekt haben, dass junge Leute, aber auch bei alten Leuten, ist es ja nicht viel anders, eben mehr Zeit vor dem Monitor oder vor dem Display ihres Smartphones verbringen als im Gespräch miteinander, dann ist schon etwas schiefgelaufen. Und wir sehen ja auch die gesellschaftlichen Auswirkungen, die das hat. Also die Menschen bleiben stärker in ihren Ego-Bubble oder in ihren mentalen Komfortzonen, wo sie sich dann eben durch Social Media ständig in ihren Denkgewohnheiten bestätigt sehen, anstatt diese Begegnung eben mit dem anderen zu suchen und sich aus der Komfortzone rausbringen zu lassen. Ich glaube im Übrigen auch, dass man damit die eigentliche Sehnsucht der jungen Menschen bedient. Also diesen in ihnen keimenden Eros, der uns eben zum anderen hinführt und zum anderen hintreibt. Viel Unzufriedenheit und auch dieser Unmut, der in unserer Gesellschaft im Augenblick waltet, hat nach meinem Dafürhalten zu tun, dass wir einfach zu wenig miteinander reden, zu wenig die Begegnung suchen. Hier mein koreanischer Kollege Byung-Chul Han, der spricht von der Agonie des Eros als der Hauptkrankheit der westlichen Zivilisation. Und ich denke, da hat er schon einen richtigen Punkt getroffen.
Und ist es nicht auch ein guter Weg, ein gelungenes Leben zu führen, sich zu engagieren, also auch politisch? Ich denke da, Ihr letztes Buch, was erschienen ist, heißt Den Geist Europas wecken. Also sollen wir nicht auch dafür unsere Ideale, für unsere Ideen einfach mehr kämpfen? Gerade eben vor dem, was sich gerade so abspielt auf der ganzen Welt.
Ja, gerade den Nachsatz, den Sie ausgesprochen haben, den würde ich gerne nochmal unterstreichen. Es geht schon darum, so etwas wie Ideale zu haben. Und damit meine ich jetzt nicht moralische Überzeugung. Ja, ich beobachte, dass wir gerade auch in der jüngeren Generation sehr viel morallastige Diskurse haben. Das heißt, man glaubt zu wissen, was das Richtige ist oder auch was das Falsche ist. Ich denke, was wichtiger ist, ist, dass wir eben ja gemeinsam im Gespräch, auch im Miteinander handeln, diese geistige Dimension erschließen, also Sinnperspektiven für uns gewinnen, dass wir wieder begreifen oder überhaupt erstmal danach fragen, was eigentlich das gute Leben ist, um dann die Antworten, die wir darauf finden, nicht nur in schönen Sonntagsreden zu formulieren, sondern auch tatkräftig zu leben. Deswegen habe ich zum Beispiel mal vorgeschlagen, dass wir für Europa, was für mich die wichtigste politische Herausforderung der jüngeren Zukunft sein wird, dass wir wirklich zu einem vereinten Europa kommen, dass wir dafür so eine Art Bürgerdienst für junge Leute einführen, der dazu führen könnte, dass die jungen Menschen eben die Werte, die für Europa wirklich wichtig sind, mit Leib und Seele gleichsam lebendig werden lassen können, um auf diese Weise gemeinsam etwas zu tun, was eben diesen Geist Europas, der sich in seinen Werten manifestiert, wirklich auch zur Geltung zu bringen.
Also viele tolle neue Ideen fürs neue Jahr, Christoph Quarch. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und ich wünsche Ihnen nochmal ein gesundes, glückliches neues Jahr.
Ja, danke Frau Gerkut, Ihnen auch. Ein inspiriertes Jahr mit vielen wunderbaren geistigen Erfahrungen.
Haben wir schon mal gut angefangen. Vielen Dank und zuletzt ist von Christoph Quarch das Buch Der Geist, den Geist Europas wecken, erschienen im Europa Verlag. Wenn Bücher, die einem besonders am Herzen liegen, verfilmt werden, dann schaut man sich das Ergebnis ja oft etwas banger an, weil oft so vieles ganz und gar nicht zu dem Film passt, den man selbst beim Lesen im Kopf hatte. Albert Camus' Klassiker Der Fremde könnte auch so ein Fall sein. Das Buch ist 1942 im Original und 6 Jahre später auch auf Deutsch erschienen und hat ja seitdem Generationen von Leserinnen und Lesern fasziniert. Jetzt hat sich aber ein außergewöhnlicher Regisseur dieses Stück Weltliteratur vorgenommen, François Ozon, der mit Filmen wie 8 Frauen oder Mein fabelhaftes Verbrechen bekannt geworden ist. Unser Filmkritiker Jörg Taschmann hat mit ihm über Bücher und Filme gesprochen.
François Ozons Film beginnt mit den Bildern französischer Wochenschauen aus Algier aus den späten 1930er Jahren. Gedreht hat François Ozon ganz bewusst in Schwarz-Weiß. So sind die Übergänge zwischen den wenigen authentischen Wochenschauaufnahmen und der Fiktion fließender. Letztere beginnt mit Meursault, einem jungen Franzosen, der ins Stadtgefängnis von Algier eingeliefert wird. Auf die Frage, warum er verhaftet wurde, sagt er lakonisch: Ich habe einen Araber getötet. Ganz bewusst hat François Ozon diese Szene, die im Buch den zweiten Teil eröffnet, an den Anfang seines Films gesetzt. Und er setzt auf Bilder, nicht auf einfache Lösungen.
L'écriture de Camus est assez fascinante et très moderne en fait.
Camus' Schreibstil ist ziemlich faszinierend und eigentlich sehr modern. Das Besondere ist ja dieser innere Monolog. Mich hat es interessiert, diese literarische Sprache in eine Filmsprache zu übersetzen. Mit einem Regiestil, der dieser Figur so folgt, wie ein Entomologe Insekten betrachtet. Man beobachtet diese Figur, versucht, sie zu verstehen und ihr Geheimnis zu durchdringen. Eine einfache Möglichkeit wäre gewesen, während des gesamten Films eine Off-Stimme zu verwenden. Aber mir schien es ausreichend, Meursault einfach in seinem Alltag zu zeigen und es dem Zuschauer zu überlassen, sich seine eigene Gedanken zu machen.
Die Sprache von Camus ist fast trocken, schnörkellos und auch einfach. Im französischen Original findet man beispielsweise nicht diese zweite Vergangenheitsform des Passé Simple, die in der französischen Literatur so wichtig ist. Genau dieser direktere Schreibstil wirkt dabei auch sehr visuell. Und mit dem attraktiven 29-jährigen Hauptdarsteller Benjamin Voisin hat François Ozon einen idealen Schauspieler gefunden, der sehr viel besser zu Meursault passt als der damals 43-jährige Marcello Mastroianni in der Verfilmung von Luchino Visconti aus dem Jahr 1967.
Et c'était important d'avoir un acteur comme Benjamin Voisin parce que
es war wichtig, einen Schauspieler wie Benjamin Voisin zu haben. Denn seine Schönheit ist auch wichtig, sodass wir weniger mit der Identifikation der Figur als an ihrer Faszination arbeiten müssen. Die Idee, Benjamin Voisin zu besetzen, kam durch Visconti. Denn als Visconti seine Version von Der Fremde drehte, da wurde ihm Marcello Mastroianni aufgezwungen. Obwohl seine erste Wahl eigentlich Alain Delon war. Für uns Franzosen ist Alain Delon tatsächlich Meursault. Denn Alain Delon ist in französischen Filmen nicht jemand, den man liebt, sondern jemand, den man bewundert und den man gerne beobachtet. Deshalb musste man mit dieser Art der Faszination spielen. Benjamin Voisin ist das Gegenteil von Mastroianni, der ein sehr sympathischer, warmherziger, italienischer Charakter ist. Und bei Delon, wie bei Benjamin Voisin, gibt es etwas so Scharfes und Kaltes wie eine Messerklinge.
Nur weil ein anderes geplantes Projekt mit Benjamin Voisin über einen enttäuschten jungen Mann an der Finanzierung scheiterte und François Ozon im Vorfeld dazu Der Fremde von Camus erneut gelesen hatte, reizte ihn plötzlich eine Verfilmung. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass François Ozon eine literarische Vorlage adaptiert. Aber bisher handelte es sich im Fall von Acht Frauen oder Mein fabelhaftes Verbrechen eher um in Vergessenheit geratene Boulevardstücke. Wie wichtig ist dem Filmemacher die Literatur heute?
Ich habe viel gelesen, als ich jung war. Aber heute finde ich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir von Bildern, von unseren Handys und sozialen Netzwerken verschlungen werden. Und ich lese auch viel weniger als früher. Ich gehöre zu einer Generation, die viel gelesen hat, weil das Kino nicht so zugänglich war wie heute. Und deshalb ziehe ich heute eher Filme vor. Und manchmal schaue ich mir dann das Buch an, fast aus Neugier, um zu sehen, wie sie es adaptiert haben, wie sie es gemacht haben. Aber früher hätte ich wohl zuerst das Buch gelesen.
Ozon bleibt dem Stil des Romans treu, zeigt direkter als Camus, wie arrogant und autoritär sich Frankreich in Algerien als Kolonialmacht aufspielte. Ozon nimmt dabei auch das Wort Apartheid in den Mund und unterstreicht das in einer Szene, in der sich Marie und Meursault eine Komödie anschauen. Vor dem Kino steht ein Plakat, das Eingeborenen, also den Algeriern, den Zugang zum Film verbietet. Die Szene ist außerdem eine Anspielung auf das Jahr, in dem Camus mit der Vorarbeit an dem Roman begann. Bei Camus sehen Marie und Meursault irgendeinen Film mit dem populären Darsteller Fernandel. François Ozon hat sich in seiner Adaption konkret für den Film Le Spunz aus dem Jahr 1938 entschieden. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie geschickt François Ozon Szenen aus dem Buch erweitert oder umstellt. Der Fremde ist so in jeder Hinsicht eine gelungene Literaturverfilmung.
Ab ins Kino, also zu François Ozons Verfilmung von Albert Camus' Klassiker Der Fremde, seit dieser Woche im Kino zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Erkältungssaison ist ja auf dem Höhepunkt. Überall, auch zu Hause und im Büro, trifft man auf schniefende und hustende Mitmenschen. Und vielleicht ist ja das dann, dieses schmale Bändchen, über das wir jetzt reden, genau die richtige Begleitlektüre. Vom Kranksein heißt ein Essay, das Virginia Woolf 1926 zum ersten Mal veröffentlicht hat. Und jetzt hat Antje Ravik-Strubel diesen Text neu übersetzt und Maike Fessmann hat ihn für uns gelesen. Um welche Art von Kranksein geht es denn bei Virginia Woolf überhaupt?
Ja, das kommt so ein bisschen auf den Typus an. Bei manchen genügt ja schon ein Schnupfen, bei anderen, die brauchen eine richtige Krippe, damit sie sich ins Bett legen. Aber dieses ins Bett legen, die Absonderung von dem normalen Alltag, das ist wichtig für das, was die Virginia Woolf hier als Krankheit beschreibt. Also Absonderung, Rückzug und die Krankheit als wirklich anderer Seinszustand. Also man kennt das, also ich kenne das zumindest, wenn ich einen starken Schnupfen habe, dann fühle ich mich total schwach und wie ein anderer Mensch. Ja, und denke immer, es kann gar nicht sein, dass ich mich jemals wieder kräftig und vital fühle. Und wenn man das immer wieder erlebt, dann hat man ja auch so ein Gefühl, es geht auch wieder aufwärts. Und die Antje Ravik-Strubel übersetzt dieses Buch, also diesen Essay, einen kleinen Essay, der On Being Ill heißt im Original von 1926 und sie nennt es Kranksein, also mit dem schönen Deutschen, ein deutsches Wort für diesen Zustand, der die Wahrnehmung der Welt komplett verändert.
Und Virginia Woolf war ja selbst auch ziemlich häufig krank. Spielt das auch eine Rolle in diesem Text? Also bringt sie sich da auch als Kranke mit ein?
Ja, sie war wirklich viel krank. Sie hat oft Grippe gehabt, sie hat Migräne gehabt, sie hat Nervenzusammenbrüche gehabt und auch echte klinische Depressionen. In Tagebuchausschnitten, die auch dem Essay beigegeben sind, spricht sie vom ganzen Krankheitsgruselkabinett, das ihr praktisch zur Verfügung steht. Also sie kennt sich bei dem Thema wirklich richtig aus und beschreibt dann zum Beispiel diesen Rückzug ins Bett, dass man die Perspektive wechselt, dass man im Bett liegt und plötzlich den Himmel sieht und die Wolken sieht oder dass man Feste wie von Ferne hört. Also eben auch diese veränderte Wahrnehmung. Und gleichzeitig beklagt sie aber die Armut der Sprache, die dem Kranken zur Verfügung steht, dass er sich eigentlich nicht gut artikulieren kann, weil es eben nicht viele Vokabeln dafür gibt. Und sie meint, die Literatur habe dieses Thema immer vernachlässigt. Natürlich würde man Gegenbeispiele finden, Thomas Mann, Marcel Proust oder sowas, aber sie meint, die Literatur muss jetzt mal irgendwie das Kranksein in den Vordergrund stellen und macht dann auch mit einem tollen Schwung, sagt sie zum Beispiel, die Liebe muss entthront werden zugunsten von 40 Grad Fieber. Die Eifersucht spielt keine Rolle mehr, wenn man die Qualen des Ischias in den Vordergrund stellt. Und sie hat natürlich richtig originelle Ideen, um dieses lästige Kranksein interessant zu beschreiben.
Lesen zum Beispiel, wäre das auch eine Idee, um Kranksein schöner zu machen? Also ich finde es immer ganz schön, dass man dann endlich mal lesen kann, was man will.
Ja, auf jeden Fall. Kranksein ist ja schrecklich und ist gleichzeitig immer eine Entlastung von den Alltagspflichten. Vor allem jetzt im Fall von Virginia Woolf, die ja einen Gatten hatte, nämlich Leonard Woolf, mit dem sie auch 1917 Verlag gründete, The Hogarth Press. Der hat sich einfach rührend um sie gekümmert. Und sie nennt ihn auch einmal die göttliche Güte. Ja. Also sie weiß wirklich, was sie an diesem Mann hat, der sie versorgt. Und sie legt sich dann ins Bett und sie ist entlastet vom Schreiben, was für sie immer ein Riesendruck war. Romane schreiben war eine Quälerei. Die Wellen kennt man von ihr oder Orlando. Und sie liest dann zum Beispiel Shakespeare und sagt auch da, Shakespeare zu lesen, ohne sich von seinem Ruhm einschüchtern zu lassen, das sei toll im Bett. Das sei die Polizei außer Dienst, sagt sie, also das Über-Ich ausgeschaltet. Aber natürlich liest sie auch Lyriker wie John Donne oder Mallarmé oder Rimbaud. Also natürlich Literatur, mit dem jetzt der normale Kranke wahrscheinlich eher erst recht kirre werden würde. Es sind jetzt in der Hinsicht vielleicht nicht unbedingt Literaturtipps, die sie da gibt, sondern einfach ein Gefühl für Sprache, das einem auch in solchen Situationen helfen kann.
Was da ja schon jetzt so ein bisschen angeklungen ist, finde ich, dass sie offenbar einen ganz schönen Ton hat, darüber zu schreiben. Auch witzig, das hat Antje Ravik-Strubel wahrscheinlich auch ganz gut übersetzt, habe ich so rausgehört.
Genau, das ist sehr gut übersetzt, dieser unglaubliche Schwung, den Virginia Woolf in diesen Dingen hat. Also zum Beispiel der erste Satz geht über anderthalb Seiten. Und einfach, da gibt sie zu bedenken, wie gewöhnlich die Krankheit ist und warum gibt es da nichts drüber. Und das kann sie eben auf eineinhalb Seiten in einem großen Schwung ausdrücken. Und man merkt, also hier leidet nicht irgendeine Kranke, sondern hier leidet die bedeutendste britische Schriftstellerin der klassischen Moderne. Und sie macht das mit unglaublich viel Esprit, mit Spott, mit Einfallsreichtum. und gewinnt der Situation durch die Sprache dann eben sehr viel ab.
Also durchaus ein Text, der auch was Heilsames hat, wenn man jetzt sich hinlegen muss.
Also für zumindest für literaturaffine Leser ist es wirklich eine Form von Medizin, so kann man das verstehen. Und es ist bei ihr jetzt anders als zum Beispiel bei Susan Sontag in ihrem berühmten Essay Krankheit als Metapher, die dann die gesellschaftlichen Bedingungen der Krankheit, also sie schreibt über Krebs, Susan Sontag, darlegt. So hat die Virginia Woolf eigentlich überhaupt keine Agenda, ja. Und trotzdem macht sie so nebenbei schöne Gesellschaftsporträts. Zum Beispiel, dass Mitgefühl nur von den Abgehängten gespendet werde, insbesondere von Frauen, was allerdings bei ihr mit der Konstellation mit Leonard Woolf, ihrem Mann, nicht so ganz zutraf.
Maike Fessmann über Virginia Woolfs Essay vom Kranksein, übersetzt hat das Buch Antje Ravik-Strubel. Erschienen ist es beim Salzburger Jung und Jung Verlag und es kostet 11 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Hanna, ich bin 19 Jahre alt und ich komme hier aus Freiburg. Und ich habe das Buch 1848 gelesen von Klaus Cordon. Da geht es um die Lebensbedingungen damals in Deutschland und über zwei Jugendliche, Jette und Frieda, und wie sie früher gelebt haben. Es geht eben um die Klassengesellschaften und um die Märzrevolution und die erleben halt die Armut, die Hungersnot und wie sie halt eben ausgebeutet werden. Also der Frieder, der engagiert sich dann in Gruppierungen, die dann gegen den Kaiser gehen. Da wird halt eben aufgezeigt, wie er zu seiner Einstellung kommt, weil er davor eben unpolitisch war. Und da sieht man einfach ganz gut, wenn man sich mit Themen befasst, in was für eine gute Richtung das gehen kann. Also man merkt halt eben, wie privilegiert wir heute sind und wie viel sich gemacht hat. Und ja, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das Leben einfach früher war.
Hanna liest in Freiburg 1848 die Geschichte von Jette und Frieda von Klaus Cordon als Taschenbuch beim Verlag Welz und Gelberg erschienen und momentan nur antiquarisch zu finden. Nah an den gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit sind fast alle Kriminalromane, die auf unserer Krimi-Bestenliste stehen. Auch das neue Buch von Martin von Arndt, der bisher eher schwere historische Stoffe verarbeitet hat. Also zum Beispiel den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich. In seinem neuen Polit-Thriller Der Wortschatz des Todes ist er aber mittendrin in unserer Gegenwart, denn es geht darin um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und um die Auswirkungen dieses Kriegs auf Deutschland. Katrin Dörksen, Mitglied der Jury, weiß mehr.
Neue Krimis.
Am Anfang von Martin von Arndt, Der Wortschatz des Todes, steht ein Geständnis. Alexander sagt der deutschen Polizei gegenüber, ja, ich habe den polnischen Geschäftsmann erschossen, weil der Waffen für die Russen verschoben hat. Das war Rache für meine ukrainische Heimat. Aber sein bester Freund weiß und auch wir wissen, er kann es gar nicht gewesen sein, denn zum Tatzeitpunkt hat er eigentlich einen Brandanschlag auf den Unterschlupf der extremen Rechten verübt. Und jetzt steht die große Frage im Raum, warum dieses Geständnis? Ist das falsch verstandener Patriotismus? Oder deckt er jemanden? Oder ist die ganze Sache noch viel verworrener? Der Freund in seiner Verzweiflung ruft erstmal seine Schwester an. Und hier haben wir jetzt den Auftritt Irina Starilenko. Die ist gerade beim BKA ausgestiegen und wird in diesem Fall so ein bisschen zur Privatermittlerin wider Willen. Aber eigentlich ist sie für diesen Job total prädestiniert. Und ein Grund dafür ist ihr sogenannter Migrationshintergrund. Sie ist nämlich als Kind mit ihrer Familie aus der Sowjetunion gekommen und das hat ihren Alltag oft genug schwerer gemacht, als nötig gewesen wäre. Aber jetzt ist es ihr Vorteil, weil sie viel mehr versteht als alle anderen. Wenn zum Beispiel die Übersetzerin der Polizei Details unterschlägt, dann merkt sie das und sie kennt die kulturellen Gräben und deswegen ist sie die Einzige, die zum Angeklagten sowas wie eine Nähe aufbauen kann. Je mehr die Geschichte voranschreitet, desto mehr wird Der Wortschatz des Todes eigentlich zu einer Geschichte der russischen Einmischungen und Kriegsverbrechen auf dem Territorium der Ukraine. Es gibt da eine ganze Menge Passagen, die treiben gar nicht so sehr den Plot voran, sondern die sind dafür da, ein Bewusstsein zu schaffen für die historischen und politischen Zusammenhänge. Zum Beispiel gibt es da Aufzeichnungen von Irinas Großvater, der wird in den 30er Jahren Zeuge des Holodomor. Oder an anderer Stelle gerät Irina in Diskussion mit einer Frau, die offensichtlich zu viel Zeit in sehr fragwürdigen Telegram-Kanälen verbringt. Und ich glaube, viele von uns kennen solche Diskussionen auch. Hier werden die aber ganz sachlich und faktenbasiert geführt. Das kann man schon fast wie so ein How-to nehmen. Also es ist schon deutlich, Martin von Arndt hat sowas wie einen aufklärerischen Anspruch. Und das bringt er jetzt aber in der Wortschatz des Todes alles auf unter 300 Seiten. Und dabei ist das so konzentriert, effizient erzählt, dabei auch noch hochspannend, actionreich zuweilen. Also ganz ehrlich, sowas wie der Wortschatz des Todes muss man auf Bestsellerlisten erstmal finden. Bei uns steht es allerdings nicht umsonst weit oben auf der Krimi-Bestenliste.
Und weit oben heißt auf Platz 5 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste steht Martin von Arndt mit Der Wortschatz des Todes. Erschienen ist dieses Buch bei Ars Vivendi. Und die ganze Krimi-Bestenliste, die finden Sie auf unserer Website. Und falls Sie mehr über Krimis wissen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an krimi@deutschlandradio.de.